Herzlich willkommen beim Hundsfälle Podcast mit Yvonne Navrat
und Mustafa Irmak. In diesem Podcast geht es um Ersthundebesitzer und Besitzerin mit
all ihren Fragen, Themen rund um den neuen Welpen oder Tierschutzhund.
Wir wünschen dir ganz viel Spaß und tolle Erkenntnisse bei dieser Folge.
Bis gleich!
Hallöchen, liebe Hundsfälle-Zuhörer und Zuhörerinnen. Hi Mustafa.
Hallo liebe Yvonne, hallo liebe Hundsfälle-Zuhörer. Ich hoffe, dir geht's gut, Yvonne.
Mir geht's gut, danke, ja. Wir haben heute wieder einen Gast dabei, die Franzi Fehrens. Wir kennen Franzi schon ganz lange. Wir haben uns nämlich während der Hundetrainerausbildung kennengelernt und kennen uns mittlerweile seit 14 Jahren. Das heißt, heute könnte es auch ein bisschen witziger werden, dass wir ein bisschen mehr lachen. Mal sehen. Franzi, stell dich doch gerne mal vor, wer bist du und was machst du so in deinem Leben?
Ja, hallo, ich bin Franzi. Zusammengefasst mache ich Dinge mit Hunden.
Das ist auch schön, kurz und knapp, ja gut.
Genau. Also wir haben eine Hundepension, hauptsächlich für Verhaltensauffälle. Ich fasse das gleich zusammen. Eine Hundepension, eine Hundeschule. Ich gebe Seminare und Workshops für Hundetrainer und für Hundehalter und innen.
Ja.
Ja. Genau, haben Online-Shop und ein Ladengeschäft und es ist halt alles so viel, dementsprechend mache ich was mit Hunden, das fasst es eigentlich ganz gut zusammen. In sämtlichen Bereichen, in denen wir arbeiten, sind wir eigentlich spezialisiert auf die schwierigeren Hunde. Daher greift das alles ganz gut ineinander über, genau.
Ja, und da sagst du es schon, also du bist ist es eine Spezialisierung auf schwierige Hunde oder eher so ein Fable für schwierige Hunde, den du so hast?
Oh, das habe ich auch schon mal überlegt, was diese Spezialisierung, dieses Wort, ist irgendwie so ausgelutscht, finde ich.
Ja,
ich würde mich jetzt auch gar nicht, ich glaube, wenn ich mich beschreiben würde, würde ich jetzt auch gar nicht sagen, also ich würde nie von mir schreiben, wenn ich mich irgendwo mal einen Text hergeben muss, hier und Expertin für oder was auch immer, das würde ich gar nicht sagen. So sehe ich mich auch nicht.
Aber es ist so schon dein Steckenpferd.
Ich habe halt also Bock so drauf und ich komme gut klar. So, und ich komme gut klar und die Menschen in der Regel danach auch.
Ja, das ist auch, das ist sehr gut. Also wenn die Menschen danach gut klarkommen mit ihrem schwierigen Hund.
Ja.
Also du hast selbst auch schon mehrere schwierige Hunde ja auch gehabt.
Ja.
Also wir müssen zugeben, wir hatten schon eine Aufnahme gemacht, die ist leider nichts geworden. Und wir haben uns echt gut über deinen Hund unterhalten, den Nanook, den wir, Mustafa und ich, auch während der Karnes-Ausbildung noch kennengelernt haben, der ein sehr spezieller Hund war. Und da ging das ja auch eigentlich so ein bisschen los, oder? Dass du da so in die Richtung spezielle Hunde auch gekommen bist. Oder auf jeden Fall dein Husky.
Eigentlich, glaube ich mal, fortbilden eigentlich nur im Bereich. Und dann ist ja eins zum anderen gekommen und auf einmal saß ich da in der Einrichtung mit ganz vielen beißenden Hunden. Und das war schon früher so, dass mir viele Hunde, die ich jetzt mittlerweile aus fachlicher Sicht als bissig einstufen würde, also wenn ich jetzt so an Familienhunde und so denke, ne, oder Nachbarschaftshunde, wo es dann hieß, den fässt er halt nicht ans Halsband, dann beißt er dich auch nicht. Oder aber jemand wurde gebissen, das ist, weil, ne, der hat halt kurz Angst gehabt, als ich ihn aus dem Auto geholt habe oder was auch immer, ne? Oder den Hund, der nächste Hund, der hatte nun Geschirr an, weil da musste man schnell sein, dann konnte man den ganz schnell hochheben auf dem Arm, dann hat er nicht gebissen, musste schnell genug sein. Die sind mir mal gar nicht so als gefährlich oder als wütend aufgefallen.
Ja.
So, dass ich auch immer da gesagt habe, nee, ich bin Katzenmensch, ne? Also ich bin
Halt
so ein Hundemensch.
Ja.
Wo ich ja immer noch bei bleibe, weil deswegen habe ich Huskies, glaube ich.
Weil die Katzen ähnlich sind.
Ja, genau. Ich glaube, ich kann Hundecharaktere ganz gut so lassen, wie sie sind. Also nicht das Verhalten, ne? Ich meine gar nicht das Verhalten damit, sondern die Charaktere als solches, die nicht grundsätzlich verändern zu wollen, also die Persönlichkeit von den Hunden, sondern erlebbar zu machen, also da diese Partnerschaft, aber genau.
Ja, cool.
Du machst ja auch noch zusätzlich für eine Hundetrainerausbildungsstätte, sage ich mal, für Kynologisch, bist du ja auch Dozentin, also du betreust ja auch Studenten, die jetzt gerade in der Ausbildung bei Kynologisch sind. Ich glaube, in der Basisausbildung bist du gerade.
Genau, richtig. Das ist, da bin ich zuständig für den Konfliktbereich, für den Abbruchbereich, also Verhaltensabbrüche und Konflikte. Aggression Wir haben da immer so ein bisschen umstrukturiert. Also Agri, wenn das jetzt jemand hört, das tut mir leid, wenn ich die falschen Seminare sage. Jagdverhalten und Aggression. Genau. So, und die sind auch in den problematischeren Bereichen eher, ne? Mhm.
Ja.
Ich mag da am liebsten den Konfliktbereich, weil da einfach so vielschichtig ist.
Mhm.
Und auch, ich finde immer viel dramatischer klingt, als er am Schluss ist. Und da mag ich das eigentlich auch ganz gerne. So dieses, es ist eigentlich schon fast ein bisschen enttäuschend, wenn man hinkommt, ich glaube, so als angehender Hundetrainer und sagt, ey, Konflikt und Abbruch, das klingt ja erstmal, der Schlüssel ist gefunden, ne? So, ab jetzt geht alles. Und dann fängt man da auf einmal an zu sagen, okay, wo fängt ein Konflikt an irgendwie? Und dann redet man vom Anleihen, vom Begrenzen, wo es da gar nicht so, und rechnet sich das dann so hoch, dass Konflikte dann halt auch verstanden werden, ne? Und ich finde das da zum Beispiel gerade im abrechnenden Bereich immer super spannend. Am zweiten Tag, ganz am Schluss, sind die Leute halt immer so, merken die, warum man überhaupt nicht viel über Abbrüche sprechen muss, weil einfach in der Beziehung schon so viel zu tun ist, dass man sich noch gar nicht qualifiziert hat sozusagen. Ne? Und das finde ich halt in der Dynamik zwischen Mensch und Hund einfach auch krass. Ne? So wie viel da einfach über wer bin ich, wer bist du, wie kommen wir zusammen geht. Ne?
Das stimmt. Ja, und auch in den Basics generell. Ne?
Also
in den Basics des Zusammenlebens, da geht es ja schon los. Ja. Dann. Ja. Und da sprechen wir ja heute auch drüber. Also wir haben ja heute, das haben wir noch gar nicht gesagt eingangs, wir haben heute das Thema Maulkorb.
Also in dieser Sendung oder in der Überschrift.
In dieser Episode geht es halt ums Thema Maulkorb. Und gar nicht mal unbedingt nur für schwierige Hunde, sondern generell einfach das Thema Maulkorb. Denn Franzi hat nämlich einen Shop, der schon spezialisiert ist auf Maulkörbe. Ne? Also es, man könnte schon sagen, ein Maulkorb-Shop ist das, ein Online-Shop auch. Also ein Ladengeschäft und ein Online-Shop. Genau, und das ist heute unser Thema, da reden wir heute. Und deswegen haben wir Franzi eben auch eingeladen, weil sie da auch, da bist du schon Expertin auf jeden Fall. Ne?
Also auf jeden Fall.
Das ist ja so, wenn man so, vielleicht.
Ja, doch. Also da bist du wirklich Expertin, das kann man schon so direkt sagen einfach. Genau. Also weil du ja eben auch schon so viele Hunde hattest, die auch dauerhaft auch einen Maulkorb tragen, wie beispielsweise der Nanook auch. Ne? Genau.
Aber bevor wir jetzt wirklich in die Thematik Maulkorb-Training oder Maulkorb generell gleich weitermachen, hätte ich auf jeden Fall mal eine Frage an dich, liebe Franzi. Und zwar, wenn jetzt heute eine Wunschfee dir mit drei wählbaren Wünschen zu dir kommen würde, welche drei Wünsche hättest du für die Hundewelt? Also was würdest du dir wünschen, was würdest du verändern wollen?
Ich würde zum einen, würde ich mir wünschen, dass das Wort Partnerschaft mit dem Hund, also das Zusammenleben mit einem Hund, wirklich ganzheitlich gesehen wird. Ich hatte es eben schon mal gesagt, in Bezug auf die Persönlichkeit des Hundes nicht zu verändern. Ne? Also den Charakter des Hundes nicht zu verändern. Dass das eine ist, dass ich Zugeständnisse mache und sage, hey, ich passe mein Leben vielleicht dem Hund ein bisschen an, oder das klingt jetzt dramatischer, als es gemeint ist. Ich verlange aber auch von meinem Hund was.
Ja.
Also, wenn der nicht Arschloch sagen darf, dann sag ich nicht Arschloch. Aber wenn ich nicht Arschloch sage, dann darf der das bitte auch nicht zu mir sagen. Also die Umgangsform. Ne? Und da wäre dieses Partnerschaftliche, wo ich sage, das ist wechselseitig. Und das fehlt mir ganz häufig. Ja. Ne? Also das ist einerseits, machen wir uns ganz viele Gedanken darum, wie wir unserem Hund und möglichst der Natur entsprechend und der Persönlichkeit entsprechen und der was nicht einem entsprechen. Und andererseits verlangen wir dann aber ganz viel Gegenleistung. Und so funktioniert Beziehung halt nie. Auch nicht unter Hunden, also auch nicht Hund zu Hund. Ne? Also da ist halt nicht irgendwie der eine nimmt und der andere gibt nichts zurück, sondern also funktioniert halt keine Beziehung. Weder.
Es ist ganz oft so schwarz-weiß einfach.
Ja,
auch,
genau.
Ne? Also entweder dreht sich alles nur um den Hund, also nur das Beste für den Hund und selbst isst man irgendwie Billigfleisch aus dem Discounter oder so.
Ja, genau.
und dann gibt es aber auch genau das Gegenteil, das Extreme, dass sich der Hund nur um den Menschen drehen soll und eben auch da viel rumgedoktert wird an dem Hund auch und ne, was du sagst, halt, dass der Charakter versucht wird zu verändern und wir kriegen aus einem Rottweiler kein Border Collie gestrickt. So,
nee, genau. Also, da kann ich so oft sagen, bist du ein kleines Baby, wie ich möchte, der wird trotzdem Rottweiler bleiben und kein Baby werden.
Richtig.
Und da finde ich halt, gehört zu einer Partnerschaft halt auch den anderen zu sehen. Also und auch wirklich zu sehen. Und ne, und da ist die eine ist die Persönlichkeit, das andere ist aber auch einfach die Art. Also das ist kein Mensch, das ist ein Tier. Ne? Und es ist ein Raubtier. Und ein Raubtier ist tendenziell eher nicht dazu veranlagt, den ganzen Tag zu flüchten. Ne? Also dementsprechend, wenn ich mich mal, wenn wir jetzt mal über so körpersprachliche Arbeit reden, wenn ich mich gegen einen Hund stelle, dann muss ich damit rechnen, dass der nicht im ersten Impuls sagt, gerade nicht, wenn ich beziehungstechnische Probleme habe, dass der nicht im ersten Impuls sagt, boah, ich gehe weg. Weil dann wären wir beim Fluchttier, ne? Sondern ist halt ein Raubtier.
Ja. Und hat auch Zähnchen im Maul, ne?
Also, ja, auch die haben halt auch bessere Argumente als wir, ne?
Mit Hupen. Ja, genau.
Geh weg! Ja, so. Beeindruckend, beeindruckend, genau.
Ja.
Also, ne, und dann muss ich mich aber auch auf ein Gespräch einlassen müssen, finde ich. So, wenn ich das dann stimmt, sage, hey, ich arbeite mit dir jetzt körpersprachlich, dann muss ich halt auch damit rechnen, dass ich eine Antwort kriege, ne? Und wenn ich die gar nicht hören will, dann,
dann fange ich erst gar nicht an, ja.
Genau, dann kann ich vorher nochmal nachdenken, wie ich was formulieren möchte. Ja, da wären wir auch schon eigentlich beim zweiten Punkt.
Ja.
Das wäre nämlich, dass ich mir wünschen würde, dass Wissen nicht gelagert wird, ne, sondern benutzt wird. Ne, wir erkundigen uns ganz viel und ich habe auch nicht das Gefühl, dass diese Desinformation oder zu wenig Information, wie es vor ein paar Jahren noch war, wo man eigentlich so in der Szene gesagt hat, die Leute, die wissen halt nicht, die informieren sich nicht. Und die, die sich informieren, da haben wir immer noch gesagt, lest doch bitte nicht so viele Bücher, die ihr nicht differenzieren könnt. Das habe ich jetzt gar nicht mehr das Gefühl. Die Leute sind unglaublich informiert. Also was manche Hundehalter wissen, das wissen manche Hundetrainer nicht. Und was manche Hundetrainer wissen, das, ne, die wissen mehr, als ich jemals vergessen habe. Ne? Aber es muss halt auch angewendet werden. So, also mir nützt...
Das ist ein wichtiger Punkt.
Ja, mir nützt halt nichts an Wissen, wenn ich das da nicht in Kontext setze und anwende. So, was bringt mir irgendwelche Verstärkerketten, wenn ich nicht weiß, wenn ich von Timing irgendwie gar keine Idee habe. So, da kann ich irgendwie, wenn ich von Lob oder Strafe rede und nicht weiß, was ein Lob oder eine Strafe für diesen Hund ist, ne, da geht es dann halt am Anwenden. Ne?
Ja, auch Lerntheorie ist ja so ein ganz modernes Thema. Ne? Ja. Und dann wird es aber halt irgendwie nur einseitig auch angewandt, nämlich nur die positive Schiene oder das positive Lob, Belohnung.
Ja.
Aber Lerntheorie hat eben auch das Negative, das Wegnehmen. Also negativ heißt negative Strafe oder Belohnung ist ja, man nimmt etwas weg, man subtrahiert etwas und genau das, was, ne, also es ist auch hier sehr einseitig und ich stimme dir voll zu, dieses Überwissen, also dass das Hundehalter und auch Hundetrainer unfassbar viel wissen und es aber dann auch kein richtiges Bauchgefühl haben, wie sie das dann anwenden können.
Oder sich nicht mehr trauen, ne?
Ich habe das ganz trauen,
auch im Training jetzt mit den Leuten, dass ich sage, wie ist denn dein Gefühl dazu? Und dann haben die das total richtige Gefühl, aber handeln dann halt vollkommen dagegen, ne? Wo man dann sagt, mach doch das,
weil sie zu kopflastig.
Kann ich das denn jetzt machen oder laufe ich dann nicht Gefahr, dass das und das passiert? Ist eine Möglichkeit, ja, kann passieren. Wirst du nicht auffinden, wenn du gar nicht erst anfängst. Ne?
Genau,
Ob ein Hund sich, ne, ein Hund, der sich einmal falsch verhalten hat oder 100-mal falsch verhalten hat irgendwie, ob der sich jetzt 100-mal falsch verhält oder nicht, für mich falsch verhält. Da sind wir wieder bei diesem Akzeptanz, ne? Ist das wirklich ein, habe ich das Problem oder hat mein Hund das Problem, ne? So. Da dann halt auch nochmal zu überlegen und da einfach so, die Leute trauen sich dann halt auch gar nicht mehr, ne? So, also da ist dann so viel Respekt vor dem Wissen da.
Ja.
Ne? Und zeitgleich reden wir dann von Fehlerfreundlichkeit.
Ich kann's aber auch einerseits verstehen, dass die Leute natürlich sich viel Wissen aneignen, aber sich auch nicht richtig trauen, dieses Wissen oder die Dinge auszuprobieren, weil sie halt dann sofort wieder in Gefahr laufen, dass sie vielleicht von der Außenwelt so ein bisschen manipuliert oder beurteilt werden.
Ja.
Oder sie nicht wissen oder unsicher sind, wie sie es anwenden sollen.
Ja.
Oder ob sie es richtig anwenden können. Ne?
Ja.
Also einerseits kann ich die Leute schon verstehen, wenn man so viel über Social Media oder über Bücher herausfindet. Und deswegen finde ich es ganz gut, dass man dann sich dann vielleicht an einem Kollegen oder an einem professionellen Hundetrainer wendet und der halt dann dieses Wissen dann vielleicht nochmal so ein bisschen nochmal aufdröselt und nochmal für mich als Hundehalter passig macht. Also aber ich bin auf jeden Fall bei dir. Ja. Viele Leute haben echt viel Wissen, aber sie wissen es nicht, wie sie es oder wo sie es anwenden können.
Ja, und witzigerweise, ich beobachte das aber auch ganz, ganz viel in der Hunde-Trainer-Szene. Ne? Also, dass das gar nicht irgendwie, oh, könnte ich, ne? Und natürlich sind die Leute nochmal zu Hause bestimmt ganz anders, als ich die jetzt zum Beispiel auf Seminaren oder Workshops erlebe. Ne? Natürlich, wenn jemand drauf guckt, das kennen wir alle von uns selbst, ne? Dann ist man nochmal anders, ne? Und sagt, nee, ne? So. Aber ich finde diese Fehlerfreundlichkeit, die man einem Hund gegenüber eigentlich aufbringen sollte.
Zugestehen sollte.
Ja, ja, genau. Zugestehen
sollte. Also der Hund darf ja Fehler machen, nur wir dürfen sie irgendwie nicht.
Genau, also ich alle das dürfen Gefühl. Fehler machen, wir aber nicht. Und wir dürfen nicht. Auch nicht. Ja. Unsere Meinung, also wir müssen das alles sehen. Ich meine, das muss man sich mal vor Augen fühlen, was ein Hundetrainer halt leistet. Ne? Innerhalb vom Bruchteil von Sekunden, okay, es ist jetzt schon sehr dramatisiert, ne? Aber von ein paar Sekunden, dass wir uns eine Sequenz angucken, die dann so tot analysiert haben müssen im Kopf, dass wir das dann noch dem Kunden wieder zurückgeben können. Und dann muss das auch noch irgendwie eine Sicherheit, also muss noch eine Garantie darauf geben, dass deine Einschätzung stimmt. Und natürlich, da hält man sich schadlos.
Ja. So, das stimmt, ja.
Ja.
Vorsichtig, ne? Auf jeden Fall auch, ja, genau. In Meinungsäußerungen auch teilweise, ja.
Aber da nützt halt das Lagern von Wissen auch nichts, ne? Weil man macht sich den ganzen Job dann halt nur schwerer.
So. Ja, das stimmt. Wenn man also zu kopflastig auch als Hundetrainer unterwegs ist. Ja. Und auch hier, wir müssen ja auch viel Menschenkenntnis haben und viel Empathie, also auch auf den Menschen eingehen können.
Ja.
Das mache ich zum Beispiel. Ich mache das ganz viel einfach echt aus dem Bauch heraus. Natürlich haben wir unsere Hundetrainerausbildung gemacht und bilden uns auch regelmäßig fort. Also Wissen ist wichtig, aber es passiert einfach auch ganz viel aus dem Bauch heraus und so aus so einem Gefühl und eben auch aus Erfahrung. Ja. Ja? Also wir sind jetzt ja seit 14 Jahren hier unterwegs als Hundetrainer und da passiert ganz viel.
Weil wir doch älter geworden sind anscheinend.
So, ja.
Haben wir schon festgestellt.
Dein dritter Wunsch, den müssen wir auch noch sagen. Hast du noch einen dritten Wunsch an die Hundewelt?
Ja, eigentlich habe ich es mit der Fehlerfreundlichkeit schon, ne? So eine gewisse Ehrlichkeit, also ehrlich und auch Akzeptanz eigentlich. So, also zu akzeptieren und sich Gedanken zu machen, wie ist, was hole ich mir da? Akzeptanz für Probleme und was ich mir eigentlich wünschen würde, ist, dass Leute mit problematischen Hunden nicht das Ende der Welt darin erkennen.
Das stimmt.
Sondern dass die ihren Hund lieben, obwohl der halt ab und zu mal ein Idiot ist. Ne?
Ja.
So,
ja.
Und
das ist aber schwer. Also, das fällt schon schwer.
Ja.
Ich muss das zugeben. Also, ich habe ja auch problematische oder schwierige Hunde gehabt und auch jetzt ja wieder. Und das ist dann, also vor allem situationsbedingt, sehr schwer, den Hund dann auch lieb zu haben in den Momenten.
Ja, aber glaube ich gar nicht in der Situation, sondern auch irgendwie mal zu bewundern, irgendwie, was die Hunde da eigentlich leisten. Ein blödes Beispiel ist es im Jagdverhalten, ne? Ich sage, jagende Hunde sind unglaublich ästhetisch. Also krass, was die können. Wenn ich mir die Nordischen angucke, irgendwie, wie die jagen, Respekt.
Ja,
also wirklich, für ein domestiziertes Tier so krass, also wirklich krass, faszinierend. Das hat aber nichts, also die Tatsache, dass meine Hunde um Gottes Willen nicht jagen gehen dürfen. Ne?
Ja, genau.
Und wenn die daran denken, in den Wald reinzurennen, kriegen die richtig Ansagen. Ne?
So mit dann wird es nämlich anstrengend.
Aber trotzdem feiere ich die Hunde dafür ab, wie sie, also was die leisten.
Wie sie das machen können.
Wie sie das machen. Ja. Und da kommt dann ja auch eine gewisse Akzeptanz und das, ne, dass man sagen kann, man kann ganz anders daran gehen. Man geht nicht mehr immer nur mit dem Finger drauf und sagt, hey, die Scheiße lässt du bleiben. Ich weiß nicht, ich muss mir gerade umgangssprachliche Sachen kurz unterdrücken.
brauchst du nicht.
Du wusstest nicht, was ich sagen wollte.
Ach so.
sondern dazu sagen, okay, ich weiß, wofür du das machst. Ich weiß, warum du das machst. Ne, wenn wir jetzt hier, keine Ahnung, ne, Tinbergen, bla bla bla. Also wenn wir das verhaltensbiologisch einordnen, du darfst es trotzdem nicht. Aber ich kann mal mit, aber ich kann ein bisschen gucken, wie ich damit arbeite. Also
Das ist ein Verhalten. Ja. Also mal so ein Beispiel zu nennen. Ich hatte das mit meinem Harzer Fuchs. Es ist ja ein Wachhund auch gewesen, also wirklich auch ein ernsthafter Wachhund gewesen, der sehr ernst seinen Job ausgeführt hat. Und der durfte das im häuslichen Bereich nicht machen, wenn ich anwesend war. Oder auch also Menschen, die an uns vorbeigegangen sind, die durften an uns vorbeigehen, weil ich das gerne wollte. Also da musste er mit seiner Genetik sich ein Stück zurücknehmen und wirklich die Menschen passieren lassen. Also der hätte die sonst gestoppt und nicht an uns vorbeigelassen. Auf einem normalen Spaziergang. Ne? Nichtsdestotrotz, wenn jetzt eine Gefahr in Verzug war, hat er ja trotzdem automatisch, die Genetik ist ja da und die bleibt ja auch, dann hat er angeknipst und hat er mich bewacht und beschützt auch. Und auch wirklich zuverlässig und eben auch sehr ernst gemeint. Das fand ich schon auch toll, ne? Dass so ein Hund also auch diese zwei Seiten erkennen kann. Also wenn ich draußen die Führung übernehme und sage, ich möchte nicht, dass du jetzt hier Menschen stoppst, hat er sich zurücknehmen können. Und trotzdem auch zu erkennen, wenn der Gefahrenverzug ist, mich dann auch bedingungslos zu beschützen. Also das, ja, genau. Das meinst du wahrscheinlich auch mit den Talenten des Hundes, ne? Das also auch wertschätzen, wahrnehmen und auch akzeptieren. Also die Genetik ist da.
Genau.
Es ist dann eben so ein Stück weit Management bei solchen Hundetypen.
Auch zu wissen einfach, was man hat. Oder wenn man den Nuki nimmt, ne, der ja sich einen Spaß drauf gemacht hat, wenn ich dabei war, den alten Malamuten von mir. Wenn ich den gelassen habe, dann ist er irgendwo ein Raum zu irgendeinem Menschen und hat sich da vorgelegt und hat gesagt, gehst hier übrigens nicht lang, ist mein Raum, ne?
Ja, genau, genau.
Und ich fand das beeindruckend. Ich fand das so krass, wie er das gemacht hat, weil er nicht hin hat einen direkten Blick aufgebaut. Der war einfach da und hat dafür gesorgt,
einfach Präsenz,
dass die Leute auf ihn reagieren. Ohne das zu merken teilweise. Fand ich unglaublich beeindruckend. Habe ich immer noch Herzen in den Augen oder wenn ich daran denke, wie toll dieser Hund war. Und dann im Vergleich aber dazu, gerade was der dann geleistet hat, dann ganz normaler Familienhund zu werden und hier irgendwie mit meinem Mann Ball zu spielen, ist traurigerweise. ne? Und nicht durch den Stadtpark zu springen und so, ne? Und
da habe ich. Wie anpassungsfähig die Hunde auch dann sind, einfach. Ne? Also, das finde ich auch sehr faszinierend.
Ja, und dann zu sagen, boah, ich schätze diese Arschlochart von dir total, ne? Finde ich beeindruckend.
Ja.
Und natürlich wäre das ohne, ne? Natürlich mussten wir ganz, 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 ganz viele jahrelange Gespräche wirklich führen. Aber ich habe diese Art von ihm immer geliebt. Ist halt nur für die Außenwelt blöd und für mich auch, wenn er das so macht.
Ja,
so.
Ja genau. Das
ist, und trotzdem
hört sich so einfach an. Ne? Man übernimmt das Management und führt den Hund. Also, nee, es ist nicht ganz so einfach. Also es ist viele Gespräche führen mit dem Hund und dauerhaft eigentlich auch über Jahre hinweg daran arbeiten. Auch anstrengend, also kann man gar nicht anders sagen. Also wenn es ein schwerer, großer Hund ist, der das ernst meint auch und Aufgaben übernimmt, ist es sehr, sehr anstrengend auch, dann diese Gespräche auch zu führen mit dem Hund.
Und die richtigen Stellen zu sehen, ne? Zu sagen, okay, das ist vielleicht jetzt nicht der Kerl, der hier in der Mitte vom Raum liegt, ne? Sondern wenn der in der Mitte vom Raum liegt, dann reagiert man vielleicht ein bisschen deutlicher, als man das jetzt vielleicht beim nächsten Hund machen würde, bei dem Zweithund machen würde, wo man sagen, du darfst einen Weg legen, du darfst auf gar keinen Fall, das Letzte, was du tust, ist hier irgendwo im Weg zu liegen. Ne?
Ja,
und trotzdem zu sagen, krass, wie subtil die ankündigen und im ja, ich finde es einfach krass, ne? Also diese Hunde sind schon toll, ne?
Das ist ein schönes Fazit. Ja. Okay, kommen wir mal zu unserem Thema. Heute haben wir ja Thema Maulkorb. Wir haben ja bei uns im Podcast ja zwei Protagonisten. Einmal Klein Erna, ist ein Labrador-Mädchen, knapp ein Jahr alt jetzt oder ein bisschen über ein Jahr. Und Rudi. Rudi ist ein rumänischer Tierschutzhund, auch fast ein Jahr jetzt in Deutschland bei seiner Familie. Und und beide brauchen jetzt mal so einen Maulkorb. Also Klein Erna, das Labrador-Mädchen, einfach weil Lena, das Frauchen, gerne einen haben möchte. Und Rudi hat ja Thema territoriales Verhalten, also lässt Besucher nicht rein, flippt völlig aus dabei, ist auch ernst dabei und er pöbelt sehr intensiv an der Leine, sodass halt sein Besitzer mittlerweile auch Angst hat, dass er vielleicht eben auch zubeißen könnte. Franzi, du jetzt als Maulkorb-Experte oder Shop-Inhaberin, wie findet man denn jetzt den richtigen Maulkorb für seinen Hund? Mhm. Also was sollte man dabei beachten, wenn man Maulkorb sucht?
Also ich würde tatsächlich mir erstmal über die Verwendung Gedanken machen. Oder das ist jetzt so der Standardsatz eigentlich, den man sagt. Ne? Wofür brauchst du den Maulkorb? Danach würde sich dann so ein bisschen Material entscheiden. In der Theorie. Also Materialien, es gibt Maulkörbe aus Leder, es gibt Maul aus geschlossenen Leder, aus Lederbändern, also mehr ist das auch nicht. Lederbändern, es gibt Kunststoffmaulkörbe geschlossen, also ohne diese Vergitterung, Drahtmaulkörbe, Stahlmaulkörbe, biotane Maulkörbe und ich habe wahrscheinlich jetzt Gummimaulkörbe. Und so weiter und so fort. Also gibt es eigentlich nichts mittlerweile, was es nicht gibt. Bei der Erna könnte das dann jetzt so passieren, dass sie in den Shop kommen würde, ihre ihr Anliegen erklärt und kommen würde, ich hätte gerne was Buntes und würde dann wahrscheinlich Tiotane-Maul. Das wäre wahrscheinlich so, wie es jetzt im Shop vorkommen würde. Dann würde Franzi oder Denise, oder meine Geschäfts-, also meine Partnerin, würde wahrscheinlich da stehen und sagen, aber Biotane ist nicht komfortabel und nicht sicher.
Und auch nicht beißsicher.
Man kann sich so, wenn man sich die Modelle anguckt und da passt sich der Maulform an, irgendwie im Internet liest oder biegsam oder so. Biegsam ist immer anderes Wort für nicht beißsicher. Sag immer, wenn ich mir eine Kaffeetasse, mit, also einen Maulkorb über meine Hand machen kann und mir dann eine Kaffeetasse greifen kann, dann kannst du den Korb halt auch weglassen.
Ja.
So, jetzt würde Erlas Besitzerin, also Lena, glaube ich,
Lena,
würde Lena wahrscheinlich zu mir sagen, ja, aber die beißt ja auch gar nicht. Brauchst du gar nicht. Ja. Dann würde ich sagen, du, ich kenne aber auch keinen Hund, der diesen Hund, diesen Maulkorb gerne trägt, weil der liegt komplett auf der Nase auf, der heuert, schubbert, ist ganz unflexibel in der Aufhängung. Und anatomisch auch nicht korrekt, die meisten. Die meisten, also
selbst wenn die angefertigt werden, sind die nicht meistens gut sitzen.
Nicht um 100%, nein.
Ja. Genau. Und wenn man mal einen anatomisch korrekten kriegt, die Biotane-Maulkörbe, die mal gut aussehen, die wiegen dann halt auch gleich das Dreifache von einem Drahtmaulkorb, ne?
Das denkt man gar nicht, ne? Weil, aber klar, weil es ist so viel Material dann einfach da und Biotane, das Material an sich wiegt ja ein bisschen was und dann hast du natürlich auch die Schrauben und so dann noch mit dabei und das stimmt. Also ich, ich finde zum Beispiel Biotane-Geschirre, die sehen sehr schön aus, aber die sind schwerer als normale Geschirre.
Ja, genau.
Und so ist es dann auch beim Maulkorb. Ja. Ja.
Das ist ja auch das, was den meisten Leuten an den Biotane-Schlepplein gut gefällt. Dass sie was in der Hand haben, ne?
Ja, genau, genau.
So, aber das ist dann immer... Es klingt immer so provokant, wenn ich das sage, immer mal einmal zu Ende denken. Also dieser Gedanke mit, boah, krass, total cool. Und dann, was glaubst du denn, was passiert? Das haben wir immer mit Kehl- und Stirnriemen. Also ein Kehlriemen ist so ein Riemen am Maulkorb, der das Abstreifen über die Ohren verhindert. Und in Mode ist aber immer dieser Stirnriemen, also von Nase.
Weil man das kennt auch.
Genau,
ne?
Als Abstreifschutz. Ja. Und wenn wir dann bei langnasigen Hunden sind, und wir die Leute fragen, aber was genau, wofür brauchst du den denn? Ja, zum als Abstreifschutz. So, jetzt guckst du dir das einmal an mit diesem Stirnriemen und überlegst, was genau soll der Stirnriemen jetzt verhindern? Und dann fällt denen das auch auf, ne, dass das überhaupt nicht funktioniert. Ja. Also, dass das ganz weit weg von einem Abstreifschutz ist. Und dann,
das stimmt,
ja, dann gibt's halt den Kehlriemen. Ne? Und das meine ich mit, und so sind wir alle, ne, ich auch, dass man denkt, stimmt. Ein Funfact ist zum Beispiel bei diesen Messanleitungen für Maulkörbe. Man misst die Nasenlänge 2 Zentimeter vor den Augen, um dann 1 bis 2 Zentimeter wieder drauf zu rechnen. Damit Abstand zur, ne?
Also weil immer die Angst ist, dass der Maulkorb in die Augen reinkommt.
Zu nah oder zu nah an der Nase.
Ja, das ist immer das Erste, was ich auch immer die erste Frage, die ich immer bekomme, wenn mich Leute fragen, ob der Maulkorb gut sitzt, ist immer die erste Frage, aber geht das auch mit den Augen? So, weil natürlich, wenn der Maulkorb dementsprechend Volumen hat, dass der Hund das Maul richtig aufmachen kann und hecheln kann, dann rutscht der halt auch mal kurz in Augenansatz.
Überall,
oder auch
wo halt
mal
Luft
rein.
Ist, ne?
Ja, genau. Und das ist nicht schlimm, das darf ruhig mal sein. Aber das ist tatsächlich, ja klar, die erste Frage. Weil es ist ja schon noch so, dass der Maulkorb auch, also er ist moderner geworden, ne? Aber er hat schon auch noch negative Assoziationen. Also die Menschen oder die Hundehalter, Hundehalterin haben das Gefühl, dass sie ihren Hund in etwas reinzwängen.
Ja.
Hast du das, merkst du das auch noch oder verändert sich das schon so dieses?
Das wäre Denken? Die Erna-Besitzerin dann, ne?
Ja, ne? So,
Wir dann, also jetzt wäre jetzt, also wir reden jetzt sehr vom sehr Klischee, ne? Aber wir bleiben aber bei, weil Klischee macht halt deutlich, ne?
Ja.
Der würde man wahrscheinlich, bei der würden wir ein bisschen mehr Zeit damit verbringen, ihren Drahtmaulkorb oder Metallmaulkorb nahezubringen. Einfach aus psychologischer Sicht.
Ja,
dass man ja sagt, du pass mal auf, aber dein Hund wird sich halt viel wohler in einem Stahlmaulkorb, der auch passt.
Ja.
Ne?
Warum ist das so? Warum fühlen die Hunde sich wohler in so einem Stahlmaulkorb?
Weil die passen.
Weil die passen, ja, genau. Die sitzen einfach besser.
Frauen werden das kennen, wenn irgendwie ein BH-Träger nicht richtig ist und man zupft da die ganze Zeit dran rum oder eine Hose ist zu eng oder was auch immer, Schuhe drücken, Rucksack, wie auch immer. Warum jetzt das BH-Beispiel, weiß ich auch nicht. Tut mir leid.
Ja, aber ich finde das gut, also weil das ist es genau, ja.
Ja,
also man zupft
die ganze Zeit
daran, rum.
Irgendwie zu sagen, boah, wir ertragen das.
Ja.
Wir ertragen das auch einen Tag.
Ja.
Aber ist schon, ne? wenn man jetzt eine passende Hose, einen passenden Rucksack oder so, wo man sagt, ey, ja, ist super angenehm zu tragen, das, da muss ich dann auch nämlich, muss ich mich nicht mehr mit beschäftigen. Und wir haben bei ganz vielen Plastikmaulkörben, bei ganz viel Biotane Maulkörben immer die Aussage, mein Hund streift sich jeden Maulkorb ab. So, und das ist immer, weil es wirklich so, dass wir, setzen die Kunden ihren Hunden die Maulkörbe auf und man bettelt schon drum, nimm wieder ab, alles gut, ne? Wobei einfach schon klar ist, so, naja, entweder er kriegt halt Atemnot, ne, weil die Hunde müssen halt hecheln können, die müssen trinken können. Denise würde jetzt sagen, die müssen gähnen können. Ist auch so, sollten sie auch, ne? Ich bin da immer noch ein bisschen, ja, wenn er ein bisschen anstößt, dann, ne?
Ist nicht schlimm, ja.
Ja, ist eine Ansichtssache, ne?
Kommt ja auch drauf an, für welchen Einsatz der Maulkorb bestimmt ist. Ne? Also wenn ich jetzt einen Hund habe, der nur, also wie Klein Erna, nur ab und zu mal einen Maulkorb braucht, dann darf der auch der Hund das Maul anstoßen unten. Hast du natürlich einen Hund, der dauerhaft den Maulkorb trägt, also wirklich 24/7.
Ja.
Finde ich es persönlich auch schöner, wenn die eben auch hecheln können.
Genau.
Und dann gähnen können. Ich kann
immer noch ganz klar dazu sagen, hecheln können bedeutet nicht also bedeutet auch gleichzeitig uneingeschränkt hecheln können. Das wird nämlich wie so, der kriegt das Maul doch auf und dann kam die so ein Spalt, so wo man denkt, ja, aber das, ne, so, ist es ein Unterschied, ob ich irgendwie, ne, ob ich uneingeschränkt mein Maul bewegen kann oder ob ich da irgendwie direkt, aber der kommt ja unten nicht an, die haben 100 Tasthaare halt, ne?
Ja.
Dementsprechend kommen sie nicht ans Gitter. Also wenn die ans Gitter kommen, dann ist schon ganz blöd, ne?
Dann ist schon zu eng für einen Hund, der den dauerhaft trägt, auf jeden Fall.
Ja, genau. Und so Notfallsituationen. Ja. Ne? Okay, ne, von mir aus. Aber es gibt auch einfach so eine Masse an Maulkorbmodellen, dass es mittlerweile kein Problem mehr ist, einen passenden zu kriegen. Also es gibt keinen Grund, sich einen Labrador-Korb für einen Rottweiler zu kaufen, wenn er auch einen Rottweiler-Korb für den gleichen Preis haben kann.
Ja.
Ne? Also es gibt da einfach keinen Grund mehr für unpassende Maulkorb. Da ist der Markt mittlerweile so voll und so, die Sortimente so groß, dass es einfach,
Und also, da gibt es auch keinen Grund mehr, diese Einheitsgröße vom Baskerville Ultra-Maulkorb zu kaufen. Also das ist ja die Baskerville Ultra-Maulkörbe, das sind so schwarze, runde Plastikmaulkörbe oder so, so, was ist das?
Kautschuk,
Kautschuk.
Kautschuk, P,
so, irgendwas. Genau, ich finde, also erstmal sind die kein Beißschutz, weil die sind ja eben biegsam auch, die sind halt recht leicht und sie haben halt diese Standardgröße, das ist, die sitzen einfach alle doof. Das ist auch so mein, bei mir dürfen die auch mit so einem Maulkorb nicht teilnehmen, also weder am Social Walk noch in der Hundekontaktstunde. Da ist wirklich Pflicht ein Stahlmaulkorb oder ein Drahtmaulkorb, aber so ein, höchstens noch dem normalen Baskerville, also das ist so ein beiger Plastikmaulkorb, den hatten wir früher auch in der Tierarztpraxis. Die sitzen noch einigermaßen gut, weil die recht gutes Volumen auch nach unten hin haben. Aber die Baskerville Ultra Maulkörbe, da darf keiner aber mehr mit.
Das macht halt anatomisch auch einfach keinen Sinn, ne?
Nein,
also,
nein, gar nicht.
Weil ich
die sind
möchte,
halt so rund
mein,
auch.
Also ein hautenger Maulkorb impliziert ja schon, also alleine diese Form, die die haben, die einer Hundeschnauze nachempfunden ist, impliziert ja schon, dass der Hund nicht hecheln kann.
Ja, genau.
Zu den Maulschlaufen, einfach damit wir das auf gar keinen Fall vergessen. Maulschlaufen sind genauso erlaubt wie Panzertape. Die müssen atmen. Abgesehen davon, dass auch Maulschlaufen nicht sicher sind.
Die können mit den Schneidezähnen und auch mit den Fangzähnen vorne trotzdem auch zubeißen. Auch wenn das, wenn die so eng liegt, dass sie das Maul fast gar nicht öffnen können, können sie damit trotzdem noch beißen. Und habe ich auch selbst schon erlebt bei einer deutschen Dogge, die auch wirklich ein Kind verletzt hat, obwohl sie doch eine Maulschlaufe um hatte. Und und auch Kind auch schwer verletzt. Ne? Also muss man wirklich sagen. Und ganz schlimm. Und ich kann das noch aus der Tierarztpraxis, da haben wir Maulschlaufen gemacht, wenn jetzt wirklich echt ein Notfall war und wir mussten das Tier sofort behandeln und das Maul so abschnüren, dass er halt nicht beißen kann.
Ja.
Nichtsdestotrotz habe ich mich immer wohler gefühlt, wenn ich dann noch darüber den Baskerville-Maulkorb aufgesetzt habe. So, weil eben trotz dieser Schlinge, also mit einer Mullbinde kann man ja eine Maulschlaufe machen und trotz dieser Mullbindenschlinge, sag ich mal, kann der Hund halt mit den Schneidezähnen einen trotzdem auch noch ratschen und tackern und ich habe mich immer wohler gefühlt, wenn ein richtiger Maulkorb noch zusätzlich drauf
war. Bei den Ultras, also wo man wirklich mal für Ultras sprechen kann, das klappt leider bei ganz großen, ist die über Stahlmaulkörbe, wenn die Hunde wirklich doll sind.
Damit die
nicht
so wehtut,
damit die so ein bisschen abprallen. Ne?
Genau.
Ja, das ist ja auch eine gute Idee. Genau. Ja.
Also dafür nutzen wir die dann auch.
So als Polster.
Genau. Das. Weil Stahl muss man dann nicht, ne? Das ist, würde ich aber auch sagen, der einzige Nachteil an Stahl ist,
dass es wehtut.
Das ist halt trotzdem, also blaue Flecken kriegst du trotzdem, ne? Also fürs Mappen. Wenn du die nicht kriegst, dann ist der Maulkorb halt auch kaputt. Haltbarer, also die Stahlmaulkörbe, die sind einfach von der Passform her optimal. Die kann man die kann man wirklich zurecht biegen mit ein bisschen Kraftaufwand, aber das ist auch gut so.
Mhm. Ja, weil sonst könnte der Hund sie ja auch biegen.
Genau, richtig. Man sagt immer so, jetzt zum Beispiel bei Giftköder-Maulkörben, da guckt man immer, dass die ein bisschen länger sind. Das würde ich der Erna jetzt vielleicht sogar noch empfehlen.
Dass also nach vorne länger, ne?
Ohne jetzt in Klischees zu reden.
Ja.
Dass man die ein bisschen länger macht, einfach, dass die länger brauchen, um ans Futter zu kommen. Und dann kann man da ja noch... Aber was gibt es alles? Biotane davor, mit Paracord-Bändern das zumachen, mit Panzertape beiden Seiten geht zu.
Ja.
Wichtig ist nur.
Plexiglas, irgendwas, ne? Habe ich auch schon gesehen, ja.
Dass man da alles. Eklig ist es trotzdem. Mhm. Es ist halt einfalls immer eine Verzögerung. Aber man sieht das immer so, wenn die Hunde bei uns mit aus dem Laden laufen und einen langen Maulkorb aufhaben. Dann weiß man, was.
Dann weiß man das. Genau. Das ist ja witzig, ja.
Ja. So, das ist ja eigentlich, cool. Da sind wir immer so ein bisschen unglücklich und sagen, oh, der ist viel zu lang. Aber wir wissen halt auch, warum.
So. Ja, genau. Okay, jetzt haben wir ja gerade darüber gesprochen, welche Maulkörbe es so gibt und welche gut sind. Du hast ja gerade gesagt, Stahlmaulkorb ist so am besten. Besser und auch formsicherer. Also man kann da weniger Schaden einrichten, als wie jetzt beim Biontane-Maulkorb oder bei dem Baskerville-Ultra-Maulkörben. Aber trotzdem habe ich auch schon oft erlebt, wenn Hunde wirklich super gefährlich sind, dass sie trotz alledem durch den Stahlmaulkorb auch irgendwie einen anderen Hund ein Loch gemacht haben. Oder vielleicht so ein Kleiderstück zerfetzt haben, weil sie dann irgendwie das doch irgendwie hinbekommen haben. Hast du das auch schon erlebt?
Ich habe jetzt gerade aktuell eine Wunde in der Handfläche, jetzt kann ich sie nicht zeigen, weil dann lacht ihr mich aus. das ist jetzt... Also, ja, die gibt es. Es ist schlussendlich eine Verzögerung und es verhindert schwerere Verletzungen. Mhm. Ja, also was Hundeohren durch Maulkörbe, ganz blöde Sache. Ne? Alles, was durch einen Maulkorb passt, passt durch einen Maulkorb, ne? Also auch durch die Streben. Jetzt könnte ich den ganz zumachen, die Hunde kenne ich auch. Ne? Mhm. Wir hatten einen, der musste auch mit seitlichem, ne? Da haben wir eben auch, das war so Rohrmaterial, dran gemacht, weil der sich einfach gezielt die Ohren gezogen hat, ne? Oder Klamotten gezogen hat.
Ja.
Das ist blöd, aber es ist so.
Ja, manche Hunde werden da so erfinderisch dann auch. Ne?
Genau, und wichtig ist halt auch, Maulkorb ersetzt kein Training.
Nee.
Na? Guter Hinweis. Mhm. Ja. Es ist nur eine Absicherung und man kann ein bisschen anders trainieren, weil man nicht so gehemmt ist. Ne? Also man kann ohne Maulkorb, also jetzt zum Beispiel auch bei Rudi, fühle ich auf jeden Fall auch einen Maulkorb aufzusetzen, sodass wir ganz anders mit dem auch arbeiten können.
Genau.
Und nicht so vorsichtig sind oder keine Angst haben müssen, dass wir gebissen werden, verletzt werden und der Besucher natürlich auch dementsprechend nicht verletzt wird. Ne? Genau.
Diese Vorfälle sind zwar sehr selten, also ich habe das, glaube ich, bis jetzt ein oder zweimal beim Hund erlebt, wo man echt dann gedacht hat, oh Gott, jetzt habe ich den Stahlmaulkorb, aber irgendwie kriegt er das trotzdem hin, dass er jemanden verletzen kann oder die Klamotten Löcher macht und auch wirklich verletzen kann.
Und was für Tipps hättest du jetzt noch für unsere Zuhörer zu hören? Wie messe ich denn jetzt so einen Maulkorb richtig aus? Also wie finde ich dann jetzt für meinen Hund den passenden Maulkorb, vor allem in einem Online-Shop? Wie geht das?
Wie man den richtigen... Also schlussendlich braucht man die Nasenlänge. Da kann man einfach von den Augen bis zur Nasenspitze messen. Der wird automatisch durch den Sitz, also wenn der richtig passt, wird der ein Stück nach vorne rutschen. Dann hat man automatisch den Abstand zu den Augen, den man braucht, den Abstand zur Nasenspitze, den man braucht. Beim Umfang wird die breiteste Stelle der Nase gemessen. Also der, man sagt mal, der Nasenansatz sozusagen.
Also und kurz vor den Augen sozusagen. Dann
genau. Ne? So. Ja, das kann man immer je nach Hundetyp. Wenn man jetzt so eine Plattnase hat, ist das immer so eine Sache.
Es ist schwieriger,
Auch bei den Plattnasen vielleicht nochmal dazu gesagt, bei den Plattnasen, die haben häufig einen ganz, ganz präsenten Unterbiss.
Mhm. Mhm.
Dementsprechend wäre bei denen nicht die Nasenlänge, also Nasenspitze zu Augen zu bemessen, weil es ist meistens dann ein halber Zentimeter. Also ich übertreibe jetzt. Die Länge der Schnauze, die endet aber häufig erst bei 7-8. Also das ist teilweise so extrem, dass die, ne, wenn man sich die anatomisch anguckt, dass man da wirklich von der längsten Stelle der Nase, ne, also des Fangs ausgeht.
Ja.
Bei den Plattnasen definitiv noch dazu zu sagen, weil es da einfach nicht stimmt. Genau, beim Umfang, wenn man den Umfang ausgemessen hat, rechnet man immer so im Schnitt 40% drauf.
Also man misst die Breite der Nase und das ist dann der Umfang. Ach nee, das ist, das ist ja die Breite der Nase und dann noch plus den Umfang, den muss man auch messen einmal. Genau.
Einmal von Nase. Ich würde erstmal tatsächlich, also wie uns reicht immer Nasenlänge und Umfang. Die Breite kann man, um sicherer zu sein. Ja, und wenn man sagt, ich will jetzt nicht 3-4 Auswahlmodelle bestellen oder ich habe die Möglichkeit, was auch immer nicht, ne? Wobei ich jetzt beim Ausmessen davon ausgehe, dass man dann online bestellen möchte, weil im Ladengeschäft sieht es ja dann nochmal anders aus.
Ja.
Und wenn ich nicht so viel zur Auswahl bestelle, dann ist natürlich jedes Maß, was ich habe, sinnvoll. Also dann nicht zu gucken, dass ich nicht einen 2-Zentimeter Maulkorb, also von der Breite einen 2-Zentimeter Korb habe für einen Bollerkopf, ne? Nur weil die Nasenlänge zum Beispiel passt oder so.
Also die ersten beiden wichtigen Sachen sind Nasenlänge, Nasenumfang.
Genau.
Oder Schnauzenumfang.
Genau.
Und dann kann man noch zusätzlich die Nasenbreite messen.
Genau, richtig.
Und bei dem Umfang, da addiert man ja noch ein bisschen was dazu. Dann,
genau,
ne?
Da addiert man noch mal so ungefähr 40%. Das ist je nach Hundetyp wirklich noch mal unterschiedlich. Manche Hunde kommen mit diesen 40% nicht aus. Wenn man jetzt so, Stichwort Schäferhunde, wäre das ganz häufig.
Ja, ne? Weil die das Maul so weit aufmachen
können. Renken ihren Kiefer ja immer halb aus. Wenn man jetzt die Galgos daneben sieht, ganz viele, die gar nicht so sehr aufmachen, obwohl die so aussehen anatomisch.
Ja.
Ich sage immer, besser zu viel als zu wenig. Aber viel zu viel ist halt auch wieder blöd.
Ne, dann schlackert das auch rum, der Maulkorb.
Genau. Dann so, ne? Ja, das Rumschlackern ist häufig eine Sache von der Breite, wenn es zu breit ist. Dass es einfach so viel Platz auf der Nase ist. Ja, in der Breite kann man häufig noch biegen.
Ja, kann man ein bisschen schmaler machen. Dann,
genau, und da auch noch mal, es ist ein, wenn ich jetzt zum Beispiel die Seitenstreben eines Maulkorbes zusammenbiege, ist noch nicht automatisch das Nasenstück zusammengebogen. Da auch einfach zu gucken, wo muss gebogen werden, bevor ich biege, ne? Wir kriegen ganz häufig Dinge zurück mit, nee, ist zu breit, ist zu die, ist so und so und so aus dem Online-Shop, wo wir dann sagen, dann mit der Bitte um Beratung und tatsächlich müssen die exakt die gleichen Modelle dann nochmal bestellen. Was um Gottes Willen ja richtig ist, nicht einfach an fremdem Eigentum rumzubiegen, ne? Das ist ja um Gottes Willen, ne? Also, jetzt kann ich als Aufforderung irgendwie. Um Gottes Willen. Wir machen das aber tatsächlich so, dass wir sagen, schickt uns Bilder von der Seite, dass wir es einschätzen können, ob die Grundform von der Seite gut aussieht.
Also der Hund hat den Maulkorb drauf und die Hundehalter machen Fotos und schicken euch die dann per E-Mail.
Richtig. Und wenn wir dann sehen, die Grundform passt, dann bitte schön einmal biegen und dann gucken wir dann weiter.
Das ist eine gute Info. Also ihr bietet auch Beratung an zum Thema, wie finde ich den passenden Maulkorb für meinen Hund.
Ja, machen wir. Ne? Ja, also cool. 48 Stunden brauchen wir in der Regel, wenn mal was untergeht.
Ja, nochmal anschreiben,
Wir machen halt viele Dinge mit Hunden.
Ja, genau. Und ihr macht das alles selbst, ne?
Das halt so ist, genau.
Ja.
Wenn ich jetzt aber in ein Geschäft gehe und schaue, oder es ganz schnell gehen muss, keine Ahnung, morgen kommt der Hundetrainer, der Rudi, der hat morgen einen Termin bei euch, die rennen jetzt schnell rein und brauchen jetzt ganz schnell. Dann bräuchten die die Info erstmal, weil die messen dann erstmal so nicht aus, ne? So, weil wenn man Körbe vor sich hat und
dann es gibt passt einige, man eher an.
Ja. Genau, und es gibt einige Zoobedarfsläden, die ihr Sortiment gerade wirklich erweitert haben, wo es auch ab und zu mal vernünftige Maulkörbe zu kaufen gibt. Und wenn man da jetzt so drauf gucken würde, dann würde ich immer drauf gucken, 1-2 Zentimeter sollte Platz zu den Augen sein. Die Nase sollte auch vorne nicht anstoßen. Und dann, das sieht man ganz häufig, wenn man jetzt so online guckt, als vermeintlich passende Maulkörbe, ist die Halslinie. Also, dass die Maulkörbe von unten in die Kehle reindrücken.
Oha.
Das hält die dann meistens vorne. So, da gibt es ein Maulkorbmodell, da ist das ganz, ganz auffällig. Der passt von dem Umfang immer ganz toll auf die Hunde, aber ist immer zu lang unten. Und da guckt man einfach drauf, dass man nochmal so in dieser Halslinie, also an die Kehllinie, einmal mit der Hand runterkommt. Dass wenn der Hund nach unten guckt, dass sich der Maulkorb dann nicht hochschiebt, also dass der auch was machen kann.
Nicht in die Augen schiebt oder über die Stirn dann schiebt.
Genau. Genau, da guckt man drauf. Und es gibt immer dieses, der Hund sollte einen Ball tragen. Das ist jetzt durch meinen Berufsalltag, Arbeitsalltag unrealistisch. Ich habe gar keinen Ball da.
Ja. Ich habe das neulich auch mal gesehen auf Instagram, diesen Tipp, ja.
Ja, und ich finde das total spannend, ne? Weil so in meiner Bubble gibt es halt keine Bälle, ne?
So. Ja.
Ganz wenige, ne?
Ja. So.
Aber schlussendlich, dass man da immer so ein bisschen drauf guckt, irgendwie, wie viel Platz ist da. Wir machen das jetzt in der Vorortberatung ganz häufig so, hey, du kennst deinen Hund am besten, wenn der jetzt im Sommer hechelt, wie sieht denn das aus? Schafft er das da? Und wenn die zögerlich sind, dann frage ich schon dreimal nach. Ne? Oder sag, hey, komm, dann guckt man weiter, ist doch gar kein Thema. Ne? Also da sollte uneingeschränktes Hecheln sollte möglich sein, da sollte Platz zur Nase sein, also Nasenspitze sollte nicht vorne anstoßen, das Metall sollte nicht auf dem Nasenrücken aufliegen.
Auch ein guter Tipp, ja, das scheuert dann ja sonst auch, das ist unangenehm für den
Hund. Wo wir dann wieder bei den biotanen Maulkörben wären übrigens.
Ja, weil die auf der Nase direkt
aufliegen. Das Prinzip darauf beruht, dass es auf der Nase aufliegt, wo man dann ungefähr innerhalb von einer Woche bei den Steff, Dogge und Co. Wundestellen bekommen. Ne?
Ja, gerade die Hunde mit so empfindlicher Haut auch oder mit wenig Fell im Gesicht. Ja.
So oder so häufig Probleme. Ne? Also da muss man wirklich die Leute, die müssen da meistens so eine Odyssee durch verschiedene Materialien, Polsterungen und so weiter sich durchprobieren, was deren Hund jetzt am besten kann. Wenn es so Steuerstellengeschichten gibt, das einmal, um es gesagt zu haben, Maulkorbhygiene wird echt unterschätzt. Also wenn man sagt, der scheuert sich immer auf und man sieht dann diese Filzkissen mit Sandbrocken wird sich mal durch den Dreck gezogen. Natürlich, wenn da was drauf liegt, also würde ich jetzt hier auf meiner Hand Sand legen, was drauflegen und
schmirgelt
reiben.
Dann, ne?
Dann schmirgelt es durch. Ne? Da kann der Maulkorb dann auch nichts für.
Ja.
Also da einfach, wie man das bei einem Geschirr dann auch macht, dass man es oder bei einem Halsband auch macht, dass man es ab und, also andere auf jeden Fall, ich jetzt nicht so viel, aber wie das viele Menschen machen mit, ich wasche das Geschirr mal oder wasche das Halsband mal durch oder was auch immer, gilt das natürlich, gerade bei Dingen, ne, wenn kommen wir, gerade bei den empfindlicheren Hunden, mit, wenn, wo immer die Augen auch thematisiert werden, natürlich, wenn ich ständig Dreck in die Augen geschoben kriege, dann ist es relativ logisch, dass da irgendwann mal was passiert. Relativ zügig. Ne? Das ist halt nicht zu unterschätzen. Und auch der häufigste Grund, warum wenn wir die Körbe sehen zu den aufgescheuerten Hunden und sagen, naja, was soll denn passieren? Also was soll es denn anders sein, ne? Das geht halt nur.
Ja, gerade mit diesen, also die meisten Stahlmaulkörper haben ja noch diese Filzlederpolster, ne? Die eigentlich sehr gut sitzen, aber klar, wenn du jetzt einen Hund hast mit empfindlicher Nase, dann sollte man das vielleicht mal austauschen lassen. Da gibt es ja mittlerweile auch, kann man ja, weiß ich, Biotan oder auch Polsterung austauschen. Da gibt es ja auch viele, die das jetzt machen. Ich
wollte gerade sagen, Neopren-Polsterung, Schaumpolsterung.
Genau, oder, oder dieser Bereich, wo der Filz sitzt, der war am Anfang ja immer sehr, sehr breit. Mhm. Die werden ja inzwischen immer schmaler, finde ich. Ne? Und die finde ich auch viel besser sitzend.
Ja.
Und nicht so, so die ganze Nasenlänge dann. Ne?
Ja. Das ist der Filz. Da sagst du auch gerade noch was Wichtiges, wo die Breite der Polster, da sollte auch gerade im Bereich Nasenschwamm, das hat man bei den Border Collies ganz häufig, dass die noch so breite Polsterung haben, also die sehr viel Nasenfläche abdeckt. Mhm. Was gut ist, wenn es da wirklich anatomisch in Ordnung ist, also ordentlich auf die Nase an, dann ist es gut. Wenn allerdings das Filz oder das Polster vorne am Nasenschwamm reibt, wird das auch ganz, ganz schnell. Das kann man einfach mit einer Schere beheben und wenn man das hübsch haben will, gibt es mittlerweile auch so viel, uns auch übrigens, Angebote vom Polstertausch. Und da gibt es mittlerweile echt fast nichts mehr, was es nicht gibt.
Ja, färbt ja auch die Maulkörbe, das ist ja auch gerade so ein Trend, so bunte Maulkörbe. Ja, ah cool, sehr schön.
Und jetzt auch gerade zweifarbig im Sortiment neu.
Schön.
Ja, und unsere Hunde rennen immer mit dem abgeranzten Zeug rum. Ne?
Das sind auch noch ganz alte Maulkörbe.
Ja, und sie kriegen immer hübsche Maulkörbe, also die, die es brauchen, die kriegen dann immer hübsche Maulkörbe, dann kommt ein Kunde und dann ist der Maulkorb ausverkauft und dann sind unsere Hunde halt sofort ihre Körbe wieder los. Das war schon. Also es kam schon vor, dass einer der Teamhunde mit einem Baskerville auf dem Seminar gekommen ist.
Weil ihr keinen mehr hattet dann.
Der Schuhsatz Schuhe und so, ne?
Ja, genau.
Schlechteste Schuhe, genau.
Ja, ja.
Ich habe eine weitere Frage an dich, liebe Franzi. Und zwar damals, als der Maulkorb wieder so bekannter wurde oder auch viele Hunde Maulkorb tragen mussten, aus gesetzlichen Gründen, war da immer die Bitte dran, wenn man halt einen Maulkorb dran macht, dann man sollte das auf jeden Fall lange gewöhnen, damit der Hund auch eine positive und gerne den Maulkorb trägt und auch eine positive Erfahrung sammelt. Findest du diese Schrittweise des Maulkorb-Gewöhns immer noch sinnig oder sagst du, es geht auch anders?
Also ich finde es sinnig, wenn Sinn macht. Ich persönlich bin Freund davon.
Wann macht Sinn?
Genau, ich persönlich bin Freund, Dinge, die ich als normal empfinde, mit den Hunden auch normal zu kommunizieren. Und das ist in den allermeisten Fällen nicht, dass ich so ein riesiges Fass auf irgendwas aufmache. Ich finde, auch im Hundetraining, beim Beibringen von Dingen, außergewöhnlichen Dingen, die der Hund so von sich aus nicht zeigen würde, von mir aus gerne Kekse. Also wenn... Aber ansonsten, also wir handhaben das mit unseren Hunden so, Maulkorb drauf und dann laufen wir. Ne? Und dann gehen wir spazieren. Alles, was toll ist, wird mit Maulkorb stattfinden. Klar haben wir jetzt bei den Hunden, die wir jetzt so beherbergen, auch gar nicht die Zeit zu sagen, wir machen jetzt hier schrittweise Maulkorb-Training. Also auch nicht in Bezug von, die sitzen halt in der Gruppe. Ne? Also da hast du für sowas keine Zeit.
Ja.
Wo ich wirklich, und da würde ich auch schrittweise nicht das richtige Wort finden, wo ich das sinnvoll finde, ist bei Hunden, die wirklich ein Thema damit haben, am Kopf rummanipuliert zu werden, also die da irgendwie hysterisch drauf reagieren, verunsichert reagieren, dass ich das dann einmal ganz kurz schön fütter, sage, hey, guck mal, wie cool, ist doch alles gut. Und wenn das aber durch ist, dann draufsetzen und spazieren gehen. Wir erleben das ganz häufig, dass die, gerade in den Beratungen, dass wir ganz häufig sagen, hey, du würdest deinem Hund jetzt einen Gefallen tun, wenn du den einfach draufsetzt, zumachst, wir gucken einmal, was ihr dann zu Hause macht, alles gut, aber du würdest deinem Hund jetzt wirklich einen ganz großen Gefallen tun, wenn du da nicht so ein Fass aufmachst. Weil die Hunde fangen an zu überlegen, okay, was ist hier komisch? Warum verhält sich der Mensch anders, als er sich sonst verhält und so. Und alles, was wir beobachten, fast alles, was wir beobachten, ist, dass dieses Schönfüttern für mehr Thema sorgt, als es eigentlich ist.
Damit macht man den Maulkorb zu was Besonderem, ne? Und ich finde auch, also Maulkorb ist ja etwas... Also es ist so Mindset des Menschen. Wir stülpen Halsbänder über die Hunde rüber, wir stülpen irgendwelche Geschirre rüber. Man sieht fast gar nicht mehr den Hund, weil so viel Geschirr am Hund ist. Ne? Ja. Oder Mäntelchen.
Selbstverständlich auch noch, ne? Selbstverständlich am Hund.
Das machen wir selbstverständlich oder Halsband. Mit Halsband, Geschirr und auch Mäntelchen für jedes Wetter. Und so ist der Maulkorb ja eigentlich auch. Also es ist eigentlich, das ist halt Mindset. Das ist mein Mindset, also Mindset des Menschen, wie man gegenüber diesem Maulkorb steht. Ne? Und ob es der böse Maulkorb ist, der den Hund einschränkt. Ich finde, Mäntelchen schränken den Hund unter Umständen auch ein. Oder so ein fettes Geschirr.
Tun wir definitiv, ne?
Ne? Genau.
Also und halt mal den Chow-Chow an der Leine und sag, benimm dich.
Also, ja, genau.
Ne? Alleine unsere Anwesenheit ist schon nervig. Nein, das
war genau. Ja, also so dieses, der Maulkorb, wenn man den als normal betrachtet, bin ich genauso, dass ich auch sage, dann brauche ich da kein Fass drüber aufmachen, weil ich stülpe dem Hund ja auch ein Geschirr an. Ne? Und das ist also klar eine gewisse Gewöhnung, wenn der Hund, auch gerade die Tierschutzhunde, zum ersten Mal ein Geschirr tragen, dann stehen die ja auch da und sagen, was ist das, kann nicht mehr gehen. Das kann beim Maulkorb ja genauso passieren, dass sie dann da stehen, ich habe da was an der Schnauze, ich kann nicht mehr gehen.
Ja.
Ich hatte, mein Husky-Schäferhund, der hat ja dauerhaft auch draußen Maulkorb getragen. Für den war das, der hat das mit positiv, also mit Spaziergängen verknüpft, weil es gab keinen Spaziergang ohne Maulkorb.
Und feiern auch alle ihr Leben, wenn wir die Maulkörbe aufsetzen.
Total selbstverständlich, dass er das Ding aufgesetzt hat und hatte dadurch natürlich auch mehr Freiheiten dann auch draußen. Das muss man auch ganz klar sagen.
Ja, und ich kenne mehr als ein Tierheimhund, wo du ohne Maulkorb nicht ins Zwinger reingehen musst. Ne? Also die sagen, okay, Maulkorb ist cool, weil geht raus, aber komm ohne was und dann sind die gar nicht mehr so freundlich.
Ja. Ja, die verknüpfen, also auch Tierheimhunde, viele Tierheimhunde verknüpfen den Maulkorb mit Spaziergang.
Genau. Und was total witzig ist, ne, weil ist natürlich total ungewollt wahrscheinlich, aber was man im Training auch voll als Stimmungsänderung, ich mache das zum Beispiel häufig bei so ganz festgefahrenen Hunden, wenn die so unverträglich sind, dass die irgendwie sich ein, ne, und überlegen, ob sie den anderen jetzt doll verhauen müssen oder muss ich den umbringen, lasse ich ihn leben, ne, und da so, so eine Ambivalenz sind, dass ich dann sowas sage wie Gassi gehen und das kennen die und dann sagt er und so krass in diese Stimmungsänderung reinkriege. Dass die gleich ganz anders sind und dann auch gar nicht mehr diesen dieses Umschalten auf ich töte den anderen jetzt kriegen. Vorsichtig mit solchen Tipps in, aus einem Podcast, ne?
Ja, das ist gut, dass du es dazu sagst. Ja, genau.
Ich bin da so vorsichtig geworden, was sowas
angeht. Ja, das, da muss man auch wirklich vorsichtig sein. Ja. Also auch, ne, alles, also wir empfehlen ja immer auch, sich Hilfe oder Support dazu zu holen und nicht Sachen selbst auch umsetzen. Außer Maulkorb. Also Maulkorb. Und dann gibt es ja immer wieder so Hunde, die das versuchen, permanent abzuschubbern. Was kann man denn da machen? Also hast du da einen Tipp? Oder wie würdet ihr damit umgehen?
Wenn die Passform stimmt, also der Maulkorb passt, der kann hecheln, der sitzt vernünftig, der schlackert nicht rum, also der ist ordentlich. Man sagt immer so, man muss mit einem Finger durch die dran kommen, ne? Dann, wenn du einmal durchkommst, dann sitzt der locker an, kommst du von beiden Seiten mit Fingern durch die Streben durch, irgendwie ist es schon wieder zu locker, ne?
Ah, okay.
Da wirklich einmal kontrollieren, die meisten Hunde haben wirklich ein Passformproblem. Wenn die jetzt einfach dieses Schubbern im Sinne vom Ausziehen, Abstreifen, da genau, werden wir dann wieder bei Kehlriemen, wo man sagt, diesen Riemen unter der Kehle von Strebe zu Strebe, der das dann begrenzt. Ne, also sprich, wenn der, man muss die da nicht so festknallen, das ist nämlich das Nächste, dass man gerade bei den Hunden, die den Maulkorb schlecht akzeptieren, die Maulkörbe so festzieht.
Dadurch damit werden sie sich noch unterschreiben können.
Genau, dadurch werden sie noch unbequemer, dadurch halt potenziert sich das Problem halt. Über einen Kehlriemen kann man die relativ locker verschneit lassen. Das ist einfach pragmatisch gedacht, ob ein Maulkorb fest genug ist, sieht man daran, wenn man den Maulkorb aufzieht und ihn versucht, über die Ohren abzustreifen, ohne ihn zu öffnen. Wenn er runtergeht, ist nicht fest genug und wenn er nicht runtergeht, ist okay. Ne, das wäre... das machen wir auch so grundsätzlich dann immer mit, versucht den Maulkorb mal auszuziehen, ohne den zu öffnen.
Ne? Macht also man ja auch beim Halsband, ne? Sagt man auch. Genau. Also Halsband sollte auch nicht über die Ohren rutschen,
Ja, genau, dass man das da einfach mal ausprobiert.
Nächste Frage an dich, liebe Franzi. Ja. Und zwar, für welche Einsatzzwecke empfiehlst du den Maulkorb? Und braucht man den Maulkorb nur für Hunde, die beißen? Oder ist das dann auch generell wichtig für die normalen Hunde?
Für die normalen, kriegst du richtig.
Ja, genau. Ich
wollte gerade sagen. Und Angsthunde haben auch keine Angst.
Genau. Nee, voll nicht.
Nee, ich bin der Meinung, dass jeder Hund einen Maulkorb kennen sollte, weil es immer notwendig sein kann. Wir hatten vorhin schon mal das Beispiel vom Fressschutz. Ne? Wir haben dann auch Hunde, ist ja auch nochmal ein Unterschied, ne? Diese Sicherheit vom Halter hatten wir ja auch schon drin, ne? Ich brauche, dass der Halter sicherer im Umgang ist, ne? Dass die vom Rudi zum Beispiel sich überhaupt trauen zu trainieren oder dass man sich da als Trainer, als anleitende Person überhaupt wohl da fühlt und nicht die ganze Zeit mit einem Auge auf seine Wade gucken muss, ne? Was da gerade los ist, dass man auch einfach mal sagen kann, hey, es kann nichts passieren, außer ein blauer Fleck vielleicht, ne? Dann gibt es aber auch Selbstschutz im Bereich von vor der Umwelt. Also sprich, ein Hund, der vielleicht viel zu niedlich ist, gerade Angsthunde, die ständig an und auch, was hast du denn und du musst doch keine Angst haben, was meistens in einer Körpersprache vollführt wird, dieser du musst doch keine Angst haben Tanz, wo jeder Mensch auch Angst hätte.
Ja, wenn wo sie dann sich so über den Hund rüberbeugen.
Ja, so ein bisschen hexenartig, ne?
Ja.
In mein Häuschen.
Ja.
Da hilft es dem Hund natürlich auch sehr, ne? Dass man da so ein bisschen abschränken. Und da hilft lustig bunt einfach mal nicht, muss man sagen. Da ist schon,
das darf
dann
stimmt.
gefährlich aussehen. Naja, eine Kette noch drauf und fertig.
Ja, und dann halt einen Abstand vom Hund.
Ich habe es tatsächlich mal eine Zeit lang bei meiner Mali-Hündin gemacht zum Beispiel, weil die zu charmant ist. Ich kann sagen am Anfang, bitte nehmt die nicht auf den Schoß, die soll da liegen bleiben. Und die Kleine hat es aber immer wieder geschafft zu sagen, ich krabbel. Und selbst wenn ich es gesagt habe, nach 3-4 Minuten saß die irgendwo mit auf der Bank im Seminarraum. und hat sich da durchkuscheln lassen. Das wurde dann Mali mit Maulkorb sieht beeindruckend aus.
Ja, auf jeden Fall.
Ja? Da hat es auch einfach geholfen, um mir da zu helfen, weil ich konnte es gar nicht durchsetzen.
Ja.
Ne? Weil egal, was ich gemacht habe, die war so charmant, da ist jeder erlegen. Das hatte ich mit Maulkorb dann nicht mehr.
Ich habe das ja auch bei dem Husky-Schäferhund-Mix, bei dem Kenzo, das war ja auch ein sehr ängstlicher Hund und war auch einer der Gründe, warum der dauerhaft draußen Maulkorb getragen hat, weil er einfach wirklich mehr Raum hatte. Also die Menschen ihn nicht einfach angefasst haben, nicht angegrapscht haben. Und das hat ihm total viel Lebensqualität auch gegeben, muss man wirklich sagen. Ne? Also gerade für ängstliche Hunde. Zu werden,
ne?
Genau, also da kommt man ja erstmal nicht drauf, einen ängstlichen Hund einen Maulkorb aufzusetzen. Ja. Aber es schafft dir Freiraum.
Ja.
Und auch mit dem süßen Labrador im Bus und Bahn hat man auch mehr Platz.
Ja.
Als wenn man mit so einem Labi Bus und Bahn fährt, da krapscht nämlich auch jeder den Hund an und mit dem Maulkorb war das angenehmer für uns.
Genau. Und gerade wo du das sagst mit Bus und Bahn, ne, das sind auch gesetzliche Bestimmungen, logischerweise. Ja. Zu Bus und Bahn muss ich noch einmal ganz, ganz dringend was loswerden, weil das häufig missverstanden wird. Wir haben ganz häufig Beratungen, wo es nur für öffentliche Verkehrsmittel geht.
Ja,
Leute,
ja.
die regelmäßig öffentliche Verkehrsmittel nutzen, auf dem Weg zur Arbeit, wohin auch immer, die machen das regelmäßig. Sprich, die Hunde, die nur in öffentlichen Verkehrsmitteln einen Maulkorb brauchen, tragen viel länger, in den häufigsten Fällen tragen die Maulkörbe viel länger als jeder andere Hund. Dementsprechend reicht auch da kein Stoffmaulkorb oder ein schlecht sitzender. Ne? Das ist so ein Denkfehler.
Ja.
Der sich irgendwie eingeschlichen hat, ist nur für die Öffis als Alibi-Maulkorb gedacht. Ja, wenn er den aber auf der Nase hat, muss er halt trotzdem atmen. Und ist ja nur für 5 Minuten im vollbesetzten Bus auf dem Boden im Hochsommer, ist halt so eine Sache, ob ein Hund da keine Luft braucht. Ne? Also das ist das, was wir vorhin am Anfang gesagt haben, dieses mal zu Ende, einmal zu Ende denken.
Zu Ende denken, ne? Also es ist
eher... Das klingt viel abwertender, als es gemeint ist.
Ja, aber da lieber einmal ordentlich investieren. Also was heißt investieren? Die Stahlmaulkörbe sind ja nicht teuer, aber einfach
einmal
günstiger, genau, als zum Beispiel Biotan oder sonst was. Und aber lieber einmal ein ordentliches Material anschaffen, also ordentliches Equipment für den Hund. Also das sagen wir ja auch beim Halsband und Geschirr oder auch bei der Outdoor-Decke, empfehlen wir ja auch ordentliches Equipment, weil man es einfach mal, ja, im besten Fall ein Hundeleben lang dann auch hat. Und gerade der Maulkorb, also wir haben ja auch umgangssprachlich hier im intern, sagen wir immer, die Zahnspange des Hundes, die sollte natürlich auch gut sitzen. Also es ist eigentlich ein gutes Bild, so, ne? Die Zahnspange, wenn man da jetzt so was Schiefes, Krummes im Mund hat, ist das sehr unangenehm. Aber wenn du eine gut sitzende Zahnspange hast, merkst du die irgendwann nicht mehr, also für den Zahnspangenträger, aber und so ist es aber natürlich genau, wie du sagst, für die öffentlichen Verkehrsmittel. Ja, manche Hunde brauchen wirklich, also ich habe für meine Border Collie-Hündin, die hat ja 2-mal in ihrem Leben Maulkorb getragen, als ich wirklich halt mit der im Ausland auch unterwegs war. Und ne, da hat man schon den Gedanken, ja, da muss der ja nicht, kann man ja irgendwas, sich so eine Maulschlaufe mal eben nehmen. Nee, investiert da ruhig in was Vernünftiges. Also auch lasst euch beraten für euren Hund, dass das der passende Maulkorb ist. Denn es gibt immer mal Situationen, und sei es beim Tierarzt oder bei der Physio oder sonst wo, wo das nicht schlecht ist, dem Hund mal einen Maulkorb aufzusetzen.
Man eben beim Tierarzt ist ganz wichtig. Ne? Also meine Hunde tragen grundsätzlich beim Tierarzt einen Maulkorb. Nicht, weil die was tun würden, sondern einfach für den Fall, dass sie was tun würden. Haben sie noch nie gemacht, aber ich muss es doch auch nicht ausführen. Also wem schade ich damit, dem Hund keinen Maulkorb? Also ne, das wäre, wenn der Hund es doch gewöhnt ist, dann tut es ihm weh und schützt den Tierarzt vor Verletzungen. Und ich finde das auch sehr respektvoll, finde ich, dem Tierarzt gegenüber, zu sagen, nee, beißt. Also ich kenne auch, ich kenne auch Tierärzte, die sagen, ach komm, nimm sie den Maulkorb mal ab.
Ja.
Da sage, meine Güte, vielleicht mag der seinen Job ja auch gar nicht. aber wo man da eben sagt, so, ey, ich bringe dir so viel Respekt gegenüber, dass ich Gefahrenvermeidung mache, wo ich es doch einfach mit einfachen Mitteln kann. Und genau, also da Tierarzt finde ich tatsächlich wichtig, öffentliche Verkehrsmittel, Bundesländer, Auslandsreisen, Angsthunde, also Schutz vor der Umwelt, Schutz vor der Umwelt auch als Fressschutz, Schutz für die Umwelt.
Ja.
Schutz für mich und Selbstbewusstseinsbooster. Nämlich, ich kann jetzt in diese Situation rein, weil mein Hund kann niemanden umbringen.
Ja.
Ich übertreibe immer gleich so, ne?
Ja, ja, aber der Hund kann nicht verletzen oder ja, irgendwie auch so Hunde, die so umgelenkte Aggression oder sozusagen, also Leinpöbler, die dann so einen Frust haben, dass sie umlenken und dann aus Versehen ins Bein des Menschen beißen, was ja meistens nicht aus Versehen passiert. So, und da zum Beispiel auch, also ich finde, man ist einfach im Handling her, in der Handhabung des Hundes viel ungehemmter oder es ist einfacher für einen selbst, wenn der Hund dann Maulkorb trägt. Auch bei Hunden, die Leinen pöbeln. Ne?
Also ich habe eine Kundin, die sagt immer, nee, mein Hund braucht keinen Maulkorb, aber ich brauche den noch.
Ja, das zum Beispiel auch. Ja, ja, das habe ich auch ganz oft, dass das genau der Maulkorb manchmal auch für den Menschen ist. Ja.
Genau, einfach so ein Stützrad.
Ja.
Das war mir auch so. Das war mir auch so. Also bei dir? Bootsmann, bei meinem Bootsmann, wenn er in der Gruppe ist, auch wenn es eine Hündin oder sowas ist, also ich möchte, er hatte Tendenzen, also wenn er in den Streit geht, dass er halt dann auch gerne mal ein bisschen deutlicher wird. Und da habe ich einfach keinen Bock, dass er da jemanden verletzt. Also mache ich immer prophylaktisch in den Maulkorb da geht es mir gut. Ich bin auch in der blöden Stimmung, dass ich irgendwie unsicherer werde, dass er doch irgendwie was jemanden verletzen kann. Und ich als Hundetrainer. Und ich als Hundetrainer bin ja auch einfach sicher, also ich möchte auch nicht, dass mein Hund Kundenhunde verletzt. Also das ist das Schlimmste, was mir passieren kann, dass mein Hund Kundenhunde verletzt. Und das ist das, was ich definitiv nicht haben möchte. Deswegen kriegt er immer
das. Das hat er ja noch nie gemacht.
Prophylaktisch.
Genau, das sehe ich genauso. Also im Privaten ist das nochmal ein bisschen was anderes. Und Carlotta jetzt, die ist jetzt ja ein Jahr alt, meine Hündin, die hat jetzt auch aktuell, also wirklich bei jedem Neuhundekontakt hat die Maulkorb drauf und vor allem in der Hundeschule. Also in den Sozialkontaktstunden, Hundekontaktstunden, in unseren Workshops, Körpersprache-Workshops trägt die immer einen Maulkorb, weil die ist eine sehr, selbstbewusste junge Dame ist, die auch sehr meinungsstark ist und sehr körpersprachlich auch agiert. Die hat noch keinen Hund verletzt, aber die ist doll. Und bevor es nämlich zu Verletzungen kommt, das ist ja auch so ein bisschen, ich will ja auch nicht, dass sie einen Lerneffekt hat, ne? Dass sie also einen Lerneffekt hat, oh, ich kann meine Zähne einsetzen. Nee, das soll die gar nicht lernen. Also so, damit gehe ich auch wieder in die Fehlervermeidung ja auch so ein bisschen. Und
finde ich aber bei vielen Sachen so sinnvoll.
Ja.
Ich habe immer so eine Phase jetzt, gerade mit meinen jungen Rüden, ne? Also, dass jetzt bei den beiden, ja, jung sind die jetzt auch nicht mehr, sind 5 und 6, ne? Aber damals.
Die Kleinen, ja, genau. Ja.
4 und 6, Entschuldigung, 4 und 6. Mhm. Aber die haben beide sehr, sehr selbstbewusste Tendenzen Hunden gegenüber. Mhm. Wo ich dann gesagt habe, in dieser kritischen Phase, wo ich gemerkt habe, boah, jetzt werdet ihr an der Leine in der Begegnung aber gerade ein bisschen komisch, ist einfach weggelassen. Gesagt, naja, mein Leben ist halt so, dass ich das umgehen kann. Das mal ein paar Wochen weggelassen. Ja. Bis sie sich gefangen hatten und dann, ist halt auch Fehlervermeidung.
Ja.
Aber ich finde immer.
In kritischen Phasen finde ich das aber völlig okay, dass man da gar nicht in den Konflikt reingehen muss.
Um es nicht entstehen zu lassen. Wenn ich natürlich
keine Lerneffekte entstehen
zu lassen. Ein Problem ist wieder ein Unterschied, ne?
Ja, genau.
So, aber
genau.
Wo man dann mal gucken kann. Aber
ich
finde Maulkorb da in allen Varianten einfach extrem sinnvoll, ne? Und wir reden das ist hochemotional.
Also interessant, die
Kommentare unter manchen Posts wirklich ekelhaft, ne? Also wo es wird auch immer gleich politisch, lustigerweise. Und oder auch krass persönlich angreifen, ne?
Naja, weil der Hund an sich ist ja so ein emotionales Thema geworden einfach, ne? Und dann ist der Maulkorb ist ja auch was Schlechtes dann.
Genau. Also teilweise werden so Videos, es gibt so ein Reel auf der Rootdogs Instagram-Seite, wurde so eklig, ne? Da war eine Bulldog-Hündin und Bulldog-Rüde beide einen Maulkorb auf. Da ging es eigentlich nur um eine Sequenz von, ey, schau doch mal, wo fängt denn das Verhalten bei der Hündin an? Die hat so ganz toll geguckt, ne? Die hat so erst und dann, also hast du ganz, ganz subtil gesehen, wo der Punkt der Aggression bei ihr so, also die Realisierung der Handlung, ne, dass sie es jetzt gleich ausführt, sichtbar geworden ist. Und darum ging es eigentlich nur, weil ich einen ganz guten Kamerawinkel hatte gerade, ne, wo man das ganz gut sehen konnte. Oh, von Maulkorb und wer sowas aufsetzt, der, also wurde auch dann direkt, der Hund wurde geschlagen und was nicht allem. Also rein interpretiert und das immer wieder in Bezug auf diesen Maulkorb. Also wo du immer gemerkt hast, Bezug nimmt auf diesen Maulkorb, der Maulkorb wurde immer gleichzeitig mit dem Training, was nicht zu sehen war, natürlich. Mm-hmm. Ne? Weil wäre so, ich bin ja nicht blöd. Also als würde ich Hundetraining posten.
Ja.
So dickes Fell habe ich nicht. Aber das ist halt krass emotional. Oder aber was wir immer kriegen, ihr braucht einen Maulkorb. Mm-hmm. Wer sie so seinem Hund sowas aufsetzt, der muss sich auch nicht wundern, wenn er es braucht. Mm-hmm. Putin braucht einen Maulkorb.
Auch. Ja,
also wirklich so in diese Richtung. Also mittlerweile ist es wirklich so, dass wir da sagen, boah, ey, teilweise antworten wir sogar ironisch drauf, ne?
Und hast du das Gefühl, dass sich das Bewusstsein der Hundehalter gegenüber dem Maulkorb langsam verändert? Also, dass das normaler wird? Oder ist es immer noch ein schwieriges Thema?
Nee, auf jeden Fall. Also, das merkt man allein schon in diesen Kommentaren, dass man sich da eigentlich gar nicht so äußern muss, weil das machen schon ungefähr 400 andere Leute.
Die anderen, ne?
Genau. Ja, ja, ne? Also, da muss man eigentlich, kann man sich nur zurücklehnen und sagen: Danke für die Reichweite, ihr Lieben. Ne? Aber ansonsten habe ich eigentlich das Gefühl, dass es sehr normal wird. Ne? Ich frage mich immer, ob das an meiner Bubble liegt, weil ich halt auch gar nicht so dieses, es wird immer schlimmer und immer mehr aggressive Hunde. Ich finde, das sind genauso scheiß viele wie vor 10 Jahren auch.
Das stimmt, ja, finde ich auch.
Ich finde gar nicht, dass es so übermäßig mehr die Art der Unterbringung, aber es gibt auch mittlerweile mehr Unterbringungsmöglichkeiten für solche Hunde, finde ich persönlich.
Ja.
Ich finde viel, was so dramatisch gesehen wird, finde ich nicht so dramatisch. Aus Hundetrainersicht, ganz wichtig, ne? Aus Hundetrainersicht. Da muss man sich halt als Hundetrainer auch nichts vormachen. Da hat Corona uns allen nicht geschadet. Muss man einfach mal wirtschaftlich betrachten. Da kann man alles so schön oder so schlimm finden, wie man möchte. Ja, also die Gruppen sind halt voll, ne?
Ja.
So, und voll gewesen. Ja, ist so. Also was soll man denn da, ne?
Ja, Ich habe so ein bisschen das Gefühl, also ich finde auch, dass Maulkorb normaler wird, also immer mehr Hunde halt auch aus unseren Gruppen haben Maulkorb oder kommen auch mit dem Anliegen, dass wir mal Maulkorb-Training machen, schon in den Welpengruppen auch oder so. Manchmal hat man so ein bisschen das Gefühl, der Maulkorb wird so ein bisschen Modeerscheinung.
Ja. Also Lifestyle, der neue Lifestyle. Ja,
schon größer trägt denn deiner, ne?
Ja, ist auch geil. Welche Farbe hast du denn?
Ich habe also oder es gibt wirklich, ich kenne Halter, die haben 2, 3, 4, 5 Maulkörbe passend zur Leine oder Halsband auch. Ne? Dann mit dem Nasenriemen passend zum Halsband. Ist auch,
oder? Ja, es ist auch richtig süß irgendwie. Wir haben auch Kunden, die sehen dann irgendwelche Pensionshunde von uns und der eine hat so einen Superman-Maulkorb, ne? So ein rot ist der und hat dann ein blaues Polster und Riemen und dann so ein Superman drauf geplottet. Das hat dann auch noch das passende Superman-Halsband und Superman-Leine. Also ist unser Pensionshund, an dem haben wir uns halt mal ausgelebt.
Ja.
Und das war, ach ja, meiner soll genauso. Und dann wird hier auch Halsband und dann wird das Maulkorb angelegt. Nee, der Maulkorb, die Farbe muss doch anders, weil ich will jetzt dieses Halsband haben und so weiter und so fort. Und man denkt, das ist einfach schön auch, auch wie der Hund daneben sitzt. Einfach, das ist so lustig, ne? Dass dieser Hund, der sagt, ey, übrigens, was ist nicht süß hier? Und dann, also ich finde es cool und ich finde auch das Bewusstsein und die, okay, das Problem hatte ich in den Gruppenstunden oder im Hundetraining oder in Seminaren auch tatsächlich noch nie, dass wenn man einen Hund mit Maulkorb da reinbringt, dass irgendjemand blöd guckt. Ich hatte, ne, ich glaube, das ist eine Sache, wie man das
wie man damit umgeht und dazu steht.
Verkauft.
Und ich hatte mal eine Kundin, die hat gesagt, ey, das ist so krass, wenn ich mit meinem Hund irgendwo um die Ecke und mich sieht jemand. Die gehen alle und die gucken alle so finster. Das ist nur, weil der einen Maulkorb trägt. Sondern bin ich der mal zufällig beim Spazierengehen begegnet und habe gesehen, wie die mich angeguckt hat. Ne? Der wurde mir kalt. Ich dachte, vielleicht sind es gar nicht die anderen.
Weil man sich selbst unwohl damit fühlt. Ja. Das transferiert man ja nach außen. Ne? Und also selbst und sich unwohl fühlt, dass der Hund... Genau, dass der Hund mal... Genau, und da sind wir wieder beim Thema... Da schließen wir jetzt hier den Kreis, sehr schön. da sind wir wieder beim Thema Akzeptanz des Hundes halt auch. Ne?
Ja.
Und wenn dein Hund ein Hund ist, der einen Maulkorb entweder in bestimmten Situationen oder auch dauerhaft braucht, einfach, dass keine Gefahr vom Hund ausgeht oder keine Gefahr auf ihn drauf passelt, dann sind wir beim Thema Akzeptanz. Das ist
Dem
Akzeptanz
Hund
der Situation.
Und ich finde auch, da sind wir auch bei Fehlerfreundlichkeit, mir zugestehen, dass ich nicht alles falsch gemacht habe. Weil mein Hund einen Maulkorb, also das ist nicht, das ist ein Maulkorb und kein Schild mit, ich bin unfähig.
Richtig, ne? Richtig, so, ja, ja, das ist ein guter Punkt, das denken ja viele auch, ne? Ja. Dass, oh, mein Hund muss jetzt einen Maulkorb tragen, ich habe es irgendwie vergeigt oder nicht hinbekommen, dass er ihm jetzt muss er einen Maulkorb tragen. Das hat, also dieses jetzt mir erstmal direkt wegnehmen, ne? Gleich mal streichen. Ja.
Und ich finde, die Dinge mal ein bisschen mit Humor nehmen, ne?
Ja, total.
Zu sagen, so dieses, und das ist so witzig, ne? Es war schon früher so, dass warum trägt ein Maulkorb? Ja, weil er beißt. Dieses Schachmattgesetz, ne?
So, warum soll ich jetzt aus dem Maulkorb rein? Ja. Weil die Frage kommt ja immer wieder, auch in der Öffentlichkeit.
Weil er beißt. Also einfach mit den Fakten, dass man dieses,
der hat Zähne im Maul,
weil er beißt, schon fast als unhöflich empfindet.
Ja.
Und das hat sich halt geändert, ne?
Ja, das stimmt, ja.
So.
Zum Glück. Ja, ich finde, das Maulkorb ist genau wie das Brustgeschirr oder ein Halsband, sollte ein Equipment sein, was jeder Hund kennen sollte und auch tragen darf. Und es ist nichts Schlimmes. Und ich finde, dieses Negative, dass der Maulkorb so schlimm ist, ist ja eigentlich mit diesen ganzen Hundegesetzen vor 25 oder 24 Jahren gekommen, als die ganzen Kampfhunde alle einen Maulkorb tragen mussten, aus den ganzen Vorfällen, die passiert sind. Und da ist es wahrscheinlich bei den Leuten noch so richtig fest drin, verankert, dass Maulkorb immer was mit Böses zu tun hat. Und das ist ja nicht so.
Das ist doch ein schönes Fazit, Mustafa. Das finde ich gut. Und damit können wir ja heute jetzt auch mal die Episode schließen. Die ist jetzt sehr lang geworden, aber ein sehr tolles Gespräch. Vielen, vielen Dank, Franzi, dass du dir die Zeit genommen hast und heute hier bei uns als Gast dabei warst. Hat uns wirklich sehr gefreut. Wir werden das auch in den Shownotes verlinken. Einmal den Shop und auch deine Hundeschule, Hundepension, also deine Webseite.
Das Ding mit den Hunden.
Das ist, genau. Die Franzi, die mit den Hunden, genau. Die was mit Hunden macht im Alltag und im Leben, genau. Das werden wir alles mal verlinken. Also wenn du jetzt für deinen Hund einen Maulkorb besorgen möchtest, kaufen möchtest und dir da auch unsicher vielleicht bist, wie man den jetzt richtig ausmisst, ob der richtig passt, schreib Franzi einfach eine E-Mail. Du kannst auch ein Foto damit reinlegen, dann kann man da mal drüber schauen, ob das auch, das hatte ich tatsächlich auch schon mal, ob dann das Ausgemessene zu dem Hund auch passt. Also selbst persönlich schon erlebt, dass Kunden das falsch ausgemessen haben und dachte ich so, das kann gar nicht sein. Also Franzi macht auch Beratung zum Thema den richtigen Maulkorb finden und auch wenn dann der Maulkorb da ist, beratet ihr dann ja auch nochmal unter Umständen, falls sich jemand unsicher ist dann. Ne? Ist richtig, oder Franzi? Ja.
Genau.
Ja, genau.
Also einfach eine E-Mail schreiben, 48 Stunden, am besten Nasenlänge, Umfang, ein Foto von der Seite von mindestens einen halben Meter weg.
Ah,
ein Ohr von innen bringt uns nichts.
Das stimmt, ja, genau. Genau, also gerne schreiben und mal stöbern im Shop, da gibt es echt unendlich viele Maulkörbe und ganz schicke auch, habe ich auch schon gesehen. Ich Klotter kriegt auch nochmal einen neuen, weil sie ist jetzt fast ausgewachsen und bekommt nochmal ein neues Maulkörbchen. Genau. Ja, genau. Ein Schäfer- und Maulkörbchen.
Ein Schäfer- und Maulkörbchen.
Ja. Okay.
Dann wünschen wir euch allen eine schöne Woche. Nochmal vielen, vielen Dank, Franzi, dass du gekommen bist und
sehr mal gerne.
Uns nochmal uns Infos mitgegeben hast für unsere Zuhörer auch. Und ja, dann wünschen wir euch alle eine schöne Woche. Macht es gut. Macht es gut, liebe Yvonne.
Du
bis
auch.
Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Was machen wir nächste Woche eigentlich? Ich habe es ganz vergessen.
Ja, nächste Woche hat dann der Rudi seinen Maulkorb und wir sprechen über Besuchstraining oder Besuchertraining. Ah. Also der Rudi ist ja sehr territorial. Und da geht es halt rein ins Training wieder, in die Praxis und wir besprechen einmal, wie man so ein Training am besten aufbauen kann, wie wir da auch als Hundetrainer vorgehen, wenn dein Hund Probleme mit Besuchern hat und die weghaben möchte. Darüber sprechen wir nächste Woche. Also schalt gerne wieder ein, wir freuen uns und freuen uns auch von dir zu hören, wenn du uns eine E-Mail schreibst oder eine Frage an uns hast, dann melde dich gerne bei uns und in diesem Sinne erstmal eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao. Tschüss.
Tschüss. Genau.